Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Die MotoGP ist aus ihrer Sommerpause zurück. Jetzt am Wochenende geht es in Brünn weiter mit dem nächsten Lauf. Viele sprechen von der spannendsten WM aller Zeiten bei der MotoGP. Und darüber müssen wir sprechen mit unserem Motorsport-Experten von den Kollegen von motorsporttotal.com, mit Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
Servus Andreas und hallo an alle MotoGP-Fans, die uns jetzt zuhören.
Gerald, es haben tatsächlich viele gesagt, dass es die spannendste WM aller Zeiten ist. Fünf Fahrer sind noch innerhalb von 25 Punkten. Die Pause war jetzt lang genug, oder?
Ja, die Pause war lang genug und wirklich jetzt einen Monat Pause zu haben, ist total ungewöhnlich, weil maximal war die Sommerpause so 3 Wochen, aber jetzt war es wirklich extrem lang und ich glaube, ich spreche für alle MotoGP-Fans, dass wir uns jetzt freuen, dass es endlich wieder losgeht und wir Action haben am Wochenende.
Ja, was machen denn die Fahrer überhaupt in ihrem Urlaub? Passiert da irgendwas oder ist das wirklich, dass die Fahrer wirklich Urlaub haben dann?
Also der Großteil des Feldes macht jetzt wirklich tatsächlich Urlaub, geht an den Strand, relaxed, entspannt, aber natürlich auch Training. Ja, wieder Krafttraining, Konditionstraining. Viele haben Fahrradfahren, Rennradfahren als Hobby. Da machen sie eben Touren und arbeiten so an der Kondition. Manche fahren auch Motocross, zum Beispiel Marc Marquez hat ein paar Fotos gepostet. Auch Valentino Rossi war auf seiner Ranch in Italien und hat dort mit jungen Fahrern so ein Ridercamp gemacht für wirkliche Nachwuchstalente, die jetzt langsam in der WM Fuß fassen wollen. Und war da auch immer ein bisschen aktiv auf dem Motorrad, aber im Großen und Ganzen ist es doch Urlaub, Zeit genießen, den Körper erholen und die Batterien einfach wieder frisch aufladen.
Ja, es geht jetzt wieder los in Brünn, die ersten Trainings hat es jetzt gegeben und da hat Ducati mit einer neuen Verkleidung auf sich aufmerksam gemacht, sieht ja schon wild aus, was hat es damit auf sich?
Ja, also diese Verkleidung, darauf hat man jetzt schon sehr, sehr lang gewartet, ja. Ducati hat im Mitte Juli einen Privattest in Misano gemacht mit Danilo Petrucci und Scott Redding war auch dabei. Und dort hat den Danilo Petrucci, der im Prinzip eine GP17, dieselbe Maschine fährt wie Lorenzo und Dovizioso, hat dort schon die neue Aero-Verkleidung ausgetestet. Aber sie haben es wirklich geschafft, kein Foto davon zu veröffentlichen. Es hat nur geheißen, es kommt jetzt nach der Sommerpause die neue Verkleidung. Und heute im Nachmittagstraining, am Freitagstraining, wo es trocken war, haben sie die dann wirklich vorgestellt und sieht ganz anders aus, als es bei den anderen Herstellern der Fall ist. Wir haben jetzt auch gesehen am Freitagstraining, dass die beiden Honda-Fahrer eine neue Verkleidung gefahren sind, aber da hast du nur kleine Auswölbungen mit drinnen innenliegenden Luftleiterelementen und die Ducati-Lösung ist hier viel voluminöser und geht einen komplett anderen aerodynamischen Weg. Ja. Also das ist schon, da ist schon viel Forschungsarbeit hineingelaufen. Ob es wirklich was bringen wird oder nicht, das wird man jetzt dann auf der Strecke sehen, weil wie gesagt, auf der Strecke haben sie es bisher erst in Misano ausprobiert und gemeint, das bringt was. Ob es jetzt wirklich viel im Brunnen bringt, müssen wir abwarten. Auf der Aerodynamikstrecke, also auf dieser schnellen Strecke in Spielberg im kommenden Wochenende wird es wahrscheinlich etwas bringen, um das Vorderrad bei der Beschleunigung besser am Boden zu halten und hier einfach für mehr Stabilität zu sorgen. Also wir sind gespannt, ob hier Ducati wieder einen ganz neuen Weg gefunden hat, den dann andere Hersteller vielleicht kopieren müssen.
Zwei Fragen genau. Erstens, was zeichnet diese neue Verkleidung aus? Und zweitens, was darf man als Hersteller überhaupt machen mit dem Motorrad, beziehungsweise wo sind dem Design oder wo sind den Neuentwicklungen da Grenzen gesetzt?
Also zum einen muss man sagen, im Vorjahr hat man eigentlich Flügel dran gebaut und halt halbwegs versucht, dass man hier den Luftfluss versteht. Und dadurch, dass diese abstehenden Flügelelemente verboten wurden, aus Sicherheitsgründen, das wurde zumindest vorgeschoben als Gründung, ist jetzt die Entwicklung viel, viel schwieriger, weil technisch gesehen ist es so, dass es jetzt keine abstehenden Elemente mehr geben darf, sondern wenn du jetzt die Ducati-Verkleidung hernimmst oder auch zum Beispiel die Suzuki-Verkleidung oder die von Aprilia, die das Sam Lowe immer fährt und du schaust es dir an, und du siehst die Löcher, wo die Luft dann durchfliegt, musst du es dir so vorstellen, dass du die abdeckst. Und wenn das eine glatte Fläche ist, dann ist sie okay. Was innen drinnen passiert, das können die Hersteller ändern, wie sie wollen. Also wenn jetzt bei der Honda-Lösung zum Beispiel jetzt nicht so extrem ausgefallen ist wie die von Ducati, hast du zum Beispiel bei Petrosa nur kleinere Luftleitelemente drinnen in diesem abgeschirmten Bereich und bei Marquez größere. Das liegt halt auch daran, dass der Petrosa viel kleiner und leichter ist und Marquez etwas größer, etwas schwerer und hier mehr Druck auch aufs Vorderrad braucht durch die Aerodynamik. Und du kannst also von Rennen zu Rennen die innenliegenden Elemente tauschen, wie du möchtest. Nur außen darfst du nichts verändern.
Ja.
Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und Ducati hat hier wirklich eine extreme Lösung präsentiert, die komplett reglementkonform ist, weil es eben homologiert wurde und erlaubt ist. Und man sieht bei dieser neuen Ducati-Lösung, sie haben schon Anfang des Jahres eine extreme Hammerhead-Lösung präsentiert, die nicht wirklich funktioniert hat, weil sie auf der Zielgeraden für zu viele Verwirbelungen gesorgt hat und das Motorrad unstabiler gemacht hat und auch Topspeed verloren gegangen ist. Und jetzt haben sie eben das ganze halbe Jahr weiterentwickelt bei CFD-Zeichnungen und im Windkanal und sind eben mit dieser Lösung gekommen. Aerodynamisch sehr interessant und man sieht eben vor allem auch im Vergleich zum Vorjahr, wo man relativ simple Flügel angebaut hat, dass das hier jetzt schon wirklich eine extreme Entwicklung ist, wo man sehr viel von der Aerodynamik verstehen muss, wo hier viel Arbeit, viel Detailarbeit eben mit CFD-Berechnungen und im Windkanal einfließt. Das sind schon sehr ausgeklügelte Systeme. Was ich noch hinzufügen möchte, was hier zwei Dinge, die interessant sind, solche Entwicklungen unterscheiden natürlich wieder mal die MotoGP optisch von einer Superbike-WM oder von einer Straßenmaschine, weil solche Prototypen, Bauteile und Auswüchse siehst du halt zum Beispiel jetzt in der Formel 1, ja, mit extremen Flügelkonstruktionen oder eben jetzt hier in der MotoGP. Dadurch, dass jetzt keine abstehenden Teile mehr sind sie relativ sicher, jetzt in Anführungszeichen, also bleibst nirgendwo hängen, du kannst mit dem anderen das Bein aufschlitzen oder so, sagen wir mal, grob gesagt. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass man in den nächsten Jahren bei Supersportmaschinen ähnliche Ansätze auch in der Serie sehen wird. Ja. Hm.
Gibt es denn noch in irgendeiner Weise Möglichkeiten, dass die Regelhüter sagen, dass die Verkleidung ist uns auch nicht genehm? Du hast gerade von den Winglets gesprochen, die letztes Jahr dann auch verboten worden sind.
Also momentan sehe ich hier keine Möglichkeiten vom Reglement, solche Auswüchse, solche Sachen zu verbieten, weil effektiv gesehen ist die Verkleidung eine ebene Fläche von außen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel den Kühler ein bisschen gewölbter baust, dann hast du dort auch eine Wölbung auf der Seite. Also das ist jetzt nicht etwas, das hier extrem gegen das Design sprechen würde vom reinen Prinzip her. Und wie gesagt, die Verantwortlichen wollten, dass eine sichere Lösung schaffen, damit nicht Flügel abbrechen können, sie sich verhaken können und so weiter. Und das ist mit dieser Lösung geschaffen. Und Aerodynamik ist damit weiterhin ein Bestandteil der MotoGP. Wenn bisher also auch nicht in diesem extremen Ausmaß, wie man es jetzt zum Beispiel in der Formel 1 sieht. Aber Ducati glaubt dran. Ducati hat damit eben auch mit der Entwicklung Williams einen neuen Entwicklungsweg einfach beschritten, den einfach die anderen Hersteller in den vergangenen Jahren eigentlich nicht wirklich beachtet haben. Und das ist Prototypensport, das ist höchste Entwicklung und die Hersteller, vor allem die Italiener, sind da dran und glauben, dass das auch ein Vorteil ist und auch in Zukunft für Straßenmaschinen, eben für Rennstraßenmaschinen, sagen wir mal, die auch auf der Straße 300 km/h fahren können, ein wirkungsvolles Element sein kann, um hier auch mehr Stabilität ins Fahrwerk zu bringen bei hohen Geschwindigkeiten.
Wir haben ja jetzt heute schon die ersten Trainings erlebt, beziehungsweise die ersten Trainingsfahrten. Hat man da schon was von gesehen, von dieser neuen Verkleidung, dass sie eventuell sogar wirklich was bringt?
Also es ist am Nachmittag der Jorge Lorenzo damit rausgefahren, Dovizioso und Petrucci nicht. Seine Zeit war jetzt nicht berühmt mit dieser Konstruktion. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, wie gesagt, Petrucci hat damit nur getestet. Lorenzo und Dovizioso sind damit noch nie gefahren. Und für Lorenzo waren es jetzt die allerersten paar Runden, die damit gefahren ist.
Ja.
Also er muss jetzt auch erst einmal schauen, wie fühlt sich das anders an. Ja. Und sie werden jetzt sicher anhand der Daten und wahrscheinlich auch morgen, wenn es trocken ist, damit weiterfahren und anfangen, das Setup damit zu optimieren, weil du natürlich eine ganz andere Balance durch diese aerodynamischen Auswirkungen hast. Und du musst das Setup damit anpassen. Also es ist jetzt Work in Progress. Und wie gesagt, Lorenzo hat von der WM her absolut nichts zu verlieren. Er kann jetzt austesten, er kann rumprobieren. Wenn es doch nicht den erhofften Vorteil bringen sollte, den man sich ausrechnet, kann man immer noch mit der Standardverkleidung fahren. Also das ist kein Problem. Und wir werden sicher Strecken sehen, wo Ducati mit der Standardverkleidung fahren wird und Strecken sehen wie Österreich. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie damit mit der Aero-Verkleidung fahren werden.
Wir werden es sehen dann jetzt hier auch in Brünn, beziehungsweise dann in den nächsten Wochen bei den nächsten Rennen. Was gibt's denn so für Schlagzeilen noch um die Fahrer? Wir haben über Jack Miller dann Gerüchte gehört, beziehungsweise News gehört.
Ja, also es hat vor der Sommerpause geheißen, dass er ziemlich sicher zu Pramac Ducati wechselt und Scott Redding ersetzen wird. Das würde auf der anderen Seite bedeuten, dass Scott Redding draußen ist und wahrscheinlich auch draußen aus der MotoGP, weil bei den anderen Ducati Privatteams ist jetzt niemand besonders scharf drauf, ihn zu verpflichten. Und es hat jetzt in der Sommerpause auch schon Gerüchte gegeben, dass er sich ein bisschen in der Superbike WM umhört, ob es da irgendwo einen Platz gibt. Aber dort sind die Top-Teams auch besetzt. Also ein konkurrenzfähiges Motorrad dort zu finden, ist für ihn praktisch unmöglich. Und er hat jetzt gestern am Donnerstag gesagt, Superbike möchte eigentlich überhaupt nicht fahren, weil er eigentlich nicht wirklich einen Sinn darin sieht, auf ein nicht konkurrenzfähiges Motorrad zu steigen. Und ich meine, wir müssen uns mal ehrlich sein, wenn du aus der MotoGP draußen bist, dann kommst du mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr rein. Karel Abraham war jetzt natürlich ein Ausnahmefall, aber der hat auch sehr viel Geld im Hintergrund, die ein Scott Redding zum Beispiel nicht hat. Ja. Oder auch ein Stefan Pradl zum Beispiel nicht hat. Ja, also prinzipiell, wenn du draußen bist aus der MotoGP, kommst du nicht mehr rein. Außer vielleicht mal für einen Ersatz, wenn jemand verletzt ist oder so, dann holen sie dich nochmal. Jetzt ist voriges Wochenende der Jack Miller in Japan das 8-Stunden-Rennen in Suzuka gefahren. Und dieses Langstreckenrennen ist vor allem für die japanischen Hersteller extrem wichtig, extremes Prestigeobjekt. Da hat Honda die Fireblade extrem weiterentwickelt und ist das deutlich bessere Motorrad, als eigentlich in der Superbike-WM Stefan Pradl zur Verfügung hat. Und der Jack Miller ist dort gefahren und Vierter geworden. Und dann hat man jetzt wieder gehört, dass da doch wieder Gespräche gegeben hat, dass ein Honda doch vielleicht halten möchte oder eine Unterstützung geben möchte. Also es ist, bisher hatte Jack Miller einen HRC-Vertrag, die vergangenen beiden Jahre und dieses Jahr, und dieser HRC-Vertrag ist jetzt an Kyle Crutchlow gegangen. Das heißt, wenn Jack Miller bei Mark VDS bleiben würde, würde er bei Mark VDS einen Vertrag bekommen und er würde auch technische Unterstützung, wie zum Beispiel sein Crewchief Ramon Aurin oder zwei Elektronikingenieure, die direkt von Honda kommen, würde er verlieren. Und hier gibt es jetzt doch Gespräche wieder, ob das vielleicht doch noch zusammen bleibt, dieses Team oder die Konstellation, und damit ist es jetzt auch nicht sicher, ob Jack Miller bei Mark VDS bleibt oder auf der anderen Seite doch noch zu Pramac Ducati wechselt. Im Prinzip hat er jetzt die Möglichkeit zu entscheiden und Scott Redding muss eigentlich warten, was passiert. Ja? Also wenn er kann im Prinzip jetzt nur hoffen, dass der Jack Miller bei Mark VDS bleibt, weil sonst ist er sein Pramac Vertrag wahrscheinlich auch los. Auf der anderen Seite gab es jetzt schon in den vergangenen Wochen viele Gerüchte bei Aprilia Sam Lowes, der auch heute wieder gestürzt ist und vielleicht nicht ganz die erwarteten Leistungen gebracht hat, muss man mal sagen. Und Aprilia hat hier ganz klar und offen zugegeben, dass sie sich nach anderen Fahrern umgeschaut haben. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Sam Lowes ist der Rookie, den haben sie aufgebaut in der Moto2, haben ihm einen Zweijahresvertrag gegeben, er ist jetzt im ersten Jahr von dem Zweijahresvertrag, und deine Chefs schauen sich nach einem anderen Fahrer um. Also eine ziemlich, ziemlich extreme Situation, muss man sagen. Der Wunschkandidat war Danilo Petrucci, der hatte auch ein finanziell besseres Angebot von Aprilia als von Pramac Ducati. Er hat sich aber für den Verbleib bei Ducati entschieden, weil er einfach in der Struktur einfach viel besser reinpasst und Leute kennt, sich eingelebt hat und einfach die größere Erfolgsaussicht hat. Und Alvaro Bautista war auch ein Kandidat, der hat das aber jetzt wieder bei Aspar Ducati verlängert, und damit schaut es jetzt momentan so aus, dass Aprilia keine Alternative hat und doch am Sam Lowes festhalten wird, ja. Mhm. Also der hat auch etwas Glück, dass sich der Fahrermarkt jetzt doch ein bisschen zu seinen Gunsten entwickelt hat.
Also es ist sehr, sehr spannend in der MotoGP. Soap Opera MotoGP könnte man sie nennen. Im Moment ist wirklich eine ganze Menge los. Was macht Jonas Folger, der beste Deutsche, der im Moment in der MotoGP unterwegs ist? Beim letzten Grand Prix in Deutschland hat er ja den zweiten Platz belegt und ist eigentlich ja vielleicht so ein ganz kleines bisschen dann auch der Leidtragende unter dieser Sommerpause gewesen. Wie geht's ihm?
Ja, also du hast schon recht, ja. Wenn du ein super Resultat hast, ist es am besten, gleich nächste Woche noch einmal zu fahren und gleich den Schwung mitzunehmen. Da ist natürlich so eine lange Sommerpause nicht ideal. Aber er ist heute im Training wieder sehr gut gefahren, hat die zweitschnellste Zeit gefahren. Also das ist wirklich super Leistung und er ist da wieder voll dabei. Und Brünn ist eine Strecke, die ihm immer schon gut entgegengekommen ist. Und es ist die einzige Strecke, auf der er schon zwei Grand Prix-Siege in den kleinen Klassen gefeiert hat. Also, dass da wieder ein super Rennen möglich ist, traue ich ihm absolut zu.
Ja, Jonas Folger, also im Moment dann auch ja in der Warteposition für diesen Grand Prix in Brünn. Gibt es sonst noch News, die wir loswerden müssen, Gerald?
Ja, eine traurige Nachricht ist leider gestern verkündet worden, leider, dass der ehemalige Weltmeister Angel Nieto verstorben ist. Er hatte in der letzten Augustwoche auf Ibiza einen Verkehrsunfall verwickelt worden, wo er, was man hört, von einem, also er ist auf einem Quad gefahren und er wurde von einem Auto angefahren und hat sich dabei auch Kopfverletzungen zugezogen. Er lag dann im künstlichen Koma und bei der Aufwachphase soll es eben Komplikationen gegeben haben und er ist gestern verstorben im Alter von 70 Jahren. Das ist ja ein herber Rückschlag für die ganze Motorradszene, vor allem in Spanien, weil er hat dort in den 60er und 70er Jahren den Motorradsport einfach ganz, ganz groß und ganz, ganz populär gemacht. Und vor allem in Spanien verliert er einen richtigen Nationalhelden, eine Sportgröße.
Hm. Angel Nieto ist verstorben letzte Woche bei einem Verkehrsunfall. Die Motorradwelt trauert um einen ehemaligen Fahrer. Wenn wir auf die Moto2 zu sprechen kommen, müssen wir natürlich auch Nachrichten vermelden, unter anderem über einen deutschen Fahrer, über Sandro Cortese.
Ja, also es kam in der Sommerpause die Meldung, dass das Inter-GP-Team und Sandro Cortese eben sich trennen und in Zukunft jetzt nicht mehr zusammenarbeiten. Wenn man jetzt zurückblickt, er ist als amtierender Moto3-Weltmeister in die Moto2 gekommen, das Inter-GP-Team wurde um ihn herum aufgebaut und man hatte natürlich die Pläne, mit ihm wirklich Erfolge zu fahren und im zweiten, dritten Jahr um den WM-Titel und um Siege mitzukämpfen. Das ist nicht passiert. Vereinzelt hat er Podestplätze herausgeholt, hat er gezeigt, dass er es kann. Er hat auch immer wieder gezeigt, schnelle Rundenzeiten, gute Trainingszeiten, aber insgesamt war er einfach nicht da, wo man eigentlich erhofft hat, dass er die Leistung bringen kann. Die Ergebnisse sind einfach insgesamt nicht gekommen und Intact hat schon lange an ihm festgehalten. Also wir haben in der Redaktion schon gedacht, dass sie ihm schon vorvoriges Jahr oder voriges Jahr eine Trennung bekannt geben, sagen wir mal so. Und jetzt ist eben zu dem Entschluss gekommen, dass er nächstes Jahr nicht mehr für Intact GP fahren wird. Und die große Frage ist, wie es weitergeht, weil wenn du jetzt ein paar Jahre lang praktisch keine Ergebnisse zustande gebracht hast, dann laufen dir auch nicht die Teams die Türen an. Ja. Man hat jetzt gehört, dass er sich in Brünn umhören möchte und bei anderen Moto2-Teams Gespräche führt, ob sich da Möglichkeiten ergeben, ob sich Möglichkeiten wirklich ergeben, ist total offen und ungewiss zu diesem Zeitpunkt. Er möchte auch dann Ende August zum Superbike-Lauf auf dem Lausitzring hinfahren und dort im Fahrerlager mit Teams reden, also auch mit es geht da nicht so sehr in die Richtung Superbike WM, weil dort eben auch alle guten Plätze besetzt sind und es wird da eher Gespräche geführt werden mit Supersport WM Teams in der 600er Klasse. Ob sich dort was ergeben wird, ist auch offen. Also momentan ist wirklich nicht ganz klar, wo Sandro Cortese im nächsten Jahr fahren wird.
Ist es dann auch ein Weg für ihn, zum Beispiel wie Stefan Bradl, dann in eine andere, ja, in anderes Motorradrennen mit reinzukommen, beziehungsweise einen anderen Motorradwettbewerb?
Ja, eben, das wäre eben das Beispiel Supersport WM, ja. Dass es ein guter Schritt sein kann, hat zum Beispiel jetzt in jüngerer Vergangenheit der Randy Krummenacher gezeigt, der ist in Supersport WM gegangen und dann befördert worden und fährt in diesem Jahr seine erste Saison in der Superbike-WM, wobei es momentan auch danach aussieht, dass er dann nächstes Jahr auch seinen Platz bei Pujetti Kawasaki verlieren wird. Aber es ist eine Möglichkeit, definitiv. Und wie gesagt, Superbike-WM glaube ich eher nicht, dass Sandro da einen Platz finden wird, aber Supersport-WM könnte natürlich eine Möglichkeit sein, nur man muss auch auf der anderen Seite ganz klar sagen, die Supersport-WM ist jetzt vom kompletten Standing und von allem her ein deutlicher Rückschritt zur Moto2. Hm.
Gibt es dann denn einen Weg zurück aus der Supersport-WM wieder in die Moto2, vielleicht sogar in die MotoGP, oder hat Sandro Cortese einfach die Erwartungen nicht erfüllt und wird dann als zu leicht bewogen, gewogen und für zu leicht befunden?
Es ist immer alles möglich. Im Motorsport können die verrücktesten Dinge passieren, ja. Aber realistisch gesehen, wenn er sich jetzt bei italienischen oder spanischen Teams umhört, in der Moto2 jetzt und sagen wir keinen Platz findet, dann wird wahrscheinlich auch in einem oder zwei Jahren nicht das Interesse an ihm so bestehen, dass man ihn jetzt unbedingt wieder zurückholt, ja. Mhm. Also das ist jetzt schon, er steht jetzt schon vor einem entscheidenden Punkt in seiner Karriere, ja. Moto3, da war er Weltmeister, da gehst du nicht mehr zurück, vor allem gibt es auch das Alterslimit, das er jetzt erreicht, also da kann er gar nicht mehr fahren. Und dann, wenn du auf internationalem Level bleiben möchtest, dann bleibt eigentlich als Variante dann nur noch die Supersport 600er WM.
Ja. Also Sandro Cortese so ein ganz kleines bisschen am Scheidepunkt seiner Karriere, beziehungsweise jetzt im Moment erstmal auf der Suche nach neuen Teams, beziehungsweise einer neuen Klasse. Das war die Moto 2. Gibt es noch etwas zur Moto 3? Weil wie gesagt, alle waren sie im Urlaub und so richtig große Nachrichten gibt es im Moment noch nicht vor diesem Grand Prix in Brünn.
Ja, also wirklich viel getan hat sich momentan nicht. Ja, es werden sich jetzt vor allem jetzt in den nächsten zwei Wochen, drei Wochen in den kleinen Klassen wieder ein paar Weichen mehr stellen bezüglich der Zukunft. Eine Sache ist auf jeden Fall klar, dass der Romano Fenati aufsteigen wird mit dem Sniper-Team. Die werden nächstes Jahr Moto2 fahren. Sicher interessant und ich glaube auch der richtige Zeitpunkt für ihn, die Klasse zu wechseln, egal ob er jetzt in diesem Jahr es schafft, Weltmeister zu werden, noch oder nicht. Und es gibt auch verschiedene Gespräche mit rund um Philipp Oettl. Es ist noch nicht entschieden, ob sie in die Moto2 gehen werden oder in die Moto3, in der Moto3 bleiben werden. Was ziemlich sicher ist, dass Oettl auch nächstes Jahr auf einer KTM sitzen wird. Und in der Moto2 möchte KTM eben im nächsten Jahr auch Kundenteams einsetzen. Und vielleicht ergibt sich da eine Möglichkeit, dass er in der Moto2 fährt, vielleicht nicht. Aber das werden auch erst die nächsten Wochen zeigen. Also ich schätze, bis nach Silverstone, Misano herum, könnte man dann schon eher die Weichenstellung wissen, wo es für einen Oettl im nächsten Jahr hingeht.
Ja, also auch Philipp Oettl dann vielleicht sogar in der Moto2 im nächsten Jahr. Wir werden es dann sehen und auch hier beobachten und hier auch berichten auf meinsportradio.de mit unserer Kooperation mit motorsporttotal.com. Gerald, was können wir noch für ein Rennen erwarten am Sonntag? Ich bin heiß wieder auf die Rennen tatsächlich.
Absolut, ich auch. Und ich kann dir nicht sagen, wie es ausgehen wird, wer gewinnen wird. Wir haben jetzt heute am Freitag gesehen, dass Honda ziemlich stark aufgestellt war, was aber auch daran liegt, dass sie eben im Sommer hier getestet haben, damit schon ein Setup haben und einen Erfahrungsvorsprung zu den anderen Teams, die sich erst erarbeiten müssen. Dovizioso ist dann auch noch am Ende eine sehr gute Runde gefahren. Man hat aber dadurch, dass es heute nur ein trockenes Training gab, hat man jetzt noch nicht so ganz genau die Long Run Pace gesehen. Honda war auf jeden Fall stark, also die werden auf jeden Fall eine Rolle vorne spielen und am Podium stehen und um den Sieg kämpfen. Ob Ducati auf den Long Run auch schafft, ist noch offen. Ein bisschen problematisch war das Yamaha-Team. Rossi und Vinales haben es heute nicht wirklich überzeugt. Die Rundenzeiten waren eher durchwachsen. Es hat ihnen eine Sekunde gefehlt, Long Runs waren nicht gut. Vinales war auch nicht so besonders glücklich, also die scheinen ein bisschen Probleme zu haben, zumindest heute nach dem ersten trockenen Training. Müssen wir mal schauen, wie morgen A, das Wetter wird und B, ob sie morgen einen Sprung nach vorne machen können. Und Tech 3 Yamaha mit Folger und Sarko war wieder vorne dabei, haben super Runden gefahren. Also die können auch wieder für eine Überraschung sorgen und vielleicht schafft es ja der Folger wieder aufs Podest. Ja, kann alles passieren.
Ja, wir werden das sehen und werden dann in der nächsten Woche auch darüber sprechen und die Rennen hier bilanzieren. Das war Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit seiner Vorschau auf den Grand Prix in Brünn. Die Motorradszene ist aus der Sommerpause erwacht. Danke, Gerald.
Dankeschön, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de.
Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.